Ich hatte vor ein paar Jahren einen Kollegen. Das war ein Mohammedaner. Und zwar keiner dieser Namensmohammedaner, wie es so viele Namenschristen gibt, sondern einen, der es ernst genommen hat, der die Koranschule besucht hat, der den Koran zweimal durchgelesen hat. Und mit dem hatte ich Gelegenheit, oder er hat von sich aus auch oft das Gespräch gesucht über diese geistlichen Dinge. Und die erste Frage, die er mir irgendwann mal gestellt hat, und das war halt nicht nur wir beide alleine, sondern wir standen im Büro, da waren alle anderen Kollegen, war das, sag mal, du hast die Bibel gelesen, was ist die Botschaft der Bibel? Ich weiß, was im Koran steht, ich weiß, was die Botschaft des Korans steht, aber was steht in der Bibel, was ist die Botschaft der Bibel? Und ich muss zu meiner Schande sagen, ich konnte es ihm nicht sagen. Das war die beste Gelegenheit, um den allen Leuten dort im Büro das Evangelium zu verkündigen, und ich konnte es nicht. Und ich habe mich damit beschäftigt, was ist die Botschaft der Bibel? Habe darüber nachgedacht und langsam hat es irgendwann mal angefangen zu dämmern. Es muss das Evangelium sein. Es ist das, was im Alten Testament wir immer wieder in den Schattenbildern sehen und im Neuen Testament in aller Herrlichkeit aufleuchtet. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, was der Koran eben nicht sagt. Und die Frage ist, warum wusste ich das nicht? Ich habe die Bibel jeden Tag gelesen. Ich habe die Bibel auch mehrfach durchgelesen gehabt. Und es ist so, ich war jeden Tag und habe mir die Bäume und die Blätter angeschaut, aber ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und so wollen wir heute in dieser Stunde einmal rauszoomen, ganz weit, und uns den Wald anschauen. Uns die Botschaft der Bibel anschauen. Und wir wollen, und ich möchte das ganz gerne zeigen, dass das Evangelium wirklich auf den ersten Seiten der Bibel beginnt und bis zum Schluss, bis zu den letzten Versen der Offenbarung sich durchzieht. Es sind folgende Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte. Das erste ist Gottes Handeln am Menschen und des Menschen Handeln am Gott. Dann der Lohn der Sünde. Was hat die Sünde uns gebracht und was ist die Situation heute? Und dann natürlich die frohe Botschaft. Evangelium heißt ja die frohe Botschaft. Und der letzte Punkt noch einmal. Ein Überblick wieder über alles mit einem biblischen Grund. Worauf fußt eigentlich diese frohe Botschaft, die wir haben? Wir werden fast ausschließlich in 1. Mose bleiben. Es werden ein paar Verse sein, wo wir aus 1. Mose rausgehen, um dann nochmal Licht auf die Verse aus den ersten Kapiteln in Mose zu werfen. Und da möchte ich, bevor ich nochmal weitermache, noch ein paar Worte zu 1. Mose sagen. So aus unserer heutigen, unserer wissenschaftlichen Sicht und Erkenntnis, wenn wir dann 1. Mose lesen, die ersten Kapitel, dann klingt das alles irgendwie so unwirklich. So unnatürlich, so unglaublich, was da drin steht. So, und man sagt heute auch in vielen kirchlichen Kreisen, das ist nicht wörtlich zu verstehen. Das ist ein Bild, das ist ein Märchen. Aber was ich heute auch noch zeigen möchte, ist das, dass wir in 1. Mose echte Menschheitsgeschichte finden. Dass das, was wir dort sehen, viele Dinge erklärt, die wir mit unserer wissenschaftlichen, aufgeklärten Sicht nicht erklären können. Dass es uns in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft trifft und unseren Zustand zeigt und erklärt. Und ich möchte zeigen, dass das nicht ein altes, verstaubtes Kapitel sind, sondern dass es wert ist, das zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Und es ist dieses lebendige Wort Gottes, das zu allen Zeiten aktuell war und heute aktueller ist oder mindestens genauso aktuell ist wie in all den anderen Zeiten. Also Punkt 1, Gottes Handeln am Menschen und des Menschen Handeln an Gott. Genug der Vorrede. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen. 1. Mose 1, das ist nicht weit zum Blättern. die Schöpfungsgeschichte. Und ich möchte hier ein paar Verse nur lesen, nämlich Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Vers 10. Und Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 12. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen, nach ihren eigenen Samen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 18 oder Vers 17 mit. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, das ist die Sonne und den Mond und die Sterne, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Gott schuf den Himmel, die Erde, er schuf alles, was auf der Erde ist, er schuf es alles so, wie es ist. Und als er schaute, da war das alles sehr gut. Und das, was wir an dieser Feststelle festhalten können, Gott ist gut. Weil alles, was er gemacht hat, ist gut, kann nur gut sein. Weil er gut ist, kann er nur Gutes schaffen. Und weil er gut ist, weil er in seiner innersten Natur gut ist, ist er damit per Definition gegen das Böse gerichtet und steht gegen das Böse. Gott ist gut. Und jemand sagte mal, das ist die schrecklichste Nachricht für die Menschen. Und du magst denken, was ist daran schrecklich? Was ist daran schlimm? Das ist doch gut, dass Gott gut ist. Das ist es nicht. Die Tatsache, dass Gott gut ist, beginnt dann ihren Schrecken zu entfalten, wenn wir verstehen, dass wir nicht gut sind, dass wir böse sind. Und wenn wir die Frage stellen, was macht ein guter Gott mit einem bösen Menschen? Denn der Mensch ist böse. Und jetzt mag jemand einwenden, warte mal, du hast doch gerade gesagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und er hat den Menschen geschaffen. Der Mensch muss doch gut sein. Wieso ist der Mensch böse? Und die Antwort darauf finden wir, jetzt ist hier mit der Darstellung etwas, also 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Da steht die Antwort darauf, warum der Mensch nicht gut ist. 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, des welches Tages ihr davon esset, so werdet eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Und wir wollen jetzt etwas hier bleiben in diesem Abschnitt und sehen und genauer anschauen, was hier passiert. Schaut, der Satan, das ist ja die alte Schlange, er kommt und besucht die beiden Menschen dort im Garten. Und er spricht die Frau an. Und was er zu ihr sagt, ist Folgendes. Sag mal, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von allen Bäumen im Garten essen könnt? So, ist das wahr, dass ihr euch etwas vorenthält? Was ist denn das für ein Gott? Kann der gut sein? Wie kann er gut sein, wenn er euch nicht alles gibt, sondern euch bestimmte Dinge nicht geben will? Und hier möchte ich das erste Mal aus 1. Mose in unsere heutige Zeit springen. Was ist die erste Frage, die die Menschen in Bezug auf Gott stellen? Wie kann Gott gut sein, wenn er all das Elend auf der Welt zulässt? Sieh, das hat sich nicht verändert. Das ist die erste Frage, die der Satan den Menschen ins Herz hineinlegt, nämlich diesen Zweifel an der Güte Gottes, wo Gott durch die ganze Bibel uns zeigt, wie gut er ist. Und ich möchte hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich hoffe, dass diese Bibelstellen angezeigt werden. 1. Mose 2, Vers 17. Das ist das, was Gott sagt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Im Hebräischen, ich habe hier eine sehr an den hebräischen Text oder in, ja, an den aramäischen Text nahe Übersetzung, hier heißt das folgendermaßen. Denn am Tag, da du von ihm issest, musst du sterben, du. Sterben. Und das ist hebräische Grammatik, möchte ich sagen. Der Hebräer, wenn er etwas betonen will, der sagt das zweimal. Wenn wir etwas betonen wollen, dann unterstreichen wir das oder schreiben das mit großen Buchstaben. Der Hebräer schreibt das zweimal. Und hier sagt Gott zweimal das Wort sterben. Den Tag, von dem du isst, musst sterben, du. Sterben. Und das ist der sichere Tod, von dem hier die Rede ist. Gott hat das unmissverständlich ganz klar gemacht. Du isst und stirbst. Und jetzt 1. Mose 3, Vers 4. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Hier steht, sterben werdet ihr nicht. Satan gebraucht wieder zweimal das Wort sterben, um wieder zu betonen. Luther sagt, mitnichten werdet ihr sterben. Was mich aber am meisten beeindruckt ist, dass Satan hier eine Riesenlüge auftischt. Er sagt, ihr werdet nicht sterben. Und er begründet das hier nirgends. Er stellt eine Behauptung auf und macht das so fest, dass die Menschen die glauben. Er sagt, ihr werdet nicht sterben, er kann euch nicht töten. Es ist sogar noch viel, viel besser. Wenn ihr davon isst, werdet ihr sein wie er. Steht ihr auf gleicher Stufe mit ihm und dann kann er euch gar nichts. Dann könnt ihr alles tun, was ihr wollt. Das ist euer Leben. Ihr spielt mit Gott auf Augenhöhe. Wollt ihr das? Und was Satan hier macht, ist, er sieht den Zweifel an der Macht Gottes. Er sagt, Gott kann euch nicht töten. Erst recht nicht, wenn ihr davon gegessen habt. Er hat Angst davor, dass ihr isst und werdet so wie er, weil er euch dann gar nichts mehr kann. Und ich möchte wieder in unsere heutige Zeit springen. Wisst ihr, wenn wir heute mit Menschen reden, dann stellen wir fest, dass sie ihre gesamte Argumentation auf eine Behauptung aufstellen, die sie nicht beweisen können. Das ist egal, was wir anschauen, ob das der Urknall ist, ob das die Evolutionstheorie ist, ob das dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Da steht ein ganzer Gebäudekomplex von Gedanken und Argumenten auf einem kleinen Stein. Und dieser Stein hat keinen Beweis. Ist einfach eine freche Behauptung, so wie Satan hier ganz frech behauptet hat, ohne zu belegen. Und deshalb fällt er nicht drauf rein. Glaubt ihm nicht, dem Lügner. Weil dieser Zweifel an der Macht ist heute genauso in all diesen Dingen, wenn wir anschauen, ob das wieder die Evolutionstheorie ist. Man erklärt Gott weg, man erklärt seine Macht weg. Man sagt, wer ist Gott? Das ist mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Wem bin ich Rechenschaft schuldig? Wer hat Macht über mich? Keiner. Ich bin das ganze Gesetz. Jetzt möchte ich mit euch noch einmal ein Stück zurückgehen, um das, was hier passiert ist in diesen 6 Versen, aus der Sicht Gottes zu sehen. Um zu sehen, wie abartig, wie himmelschreiend das war, was die ersten Menschen dort getan haben. Zurück zu 1. Mose. 1. Mose 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel, unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie, ein Mann und eine Frau. Gott schafft den Menschen, Gott setzt ihn hier in diese Erde, in all das Schöne, was diese Erde hat, in diesen herrlichen Garten. Er gibt dem Menschen den Auftrag, den Garten zu bebauen. Und er lässt ihn nicht allein sein. Er gibt ihm eine Frau an die Seite. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und so sind die zwei Menschen auf der Erde. Und sie leben in diesem Paradies. Gott besucht sie täglich. Sie haben Gemeinschaft mit ihm. Und alles ist einfach. Alles ist so wunderbar, so herrlich, so gut. Und dann gibt Gott ihnen ein Gebot. Er gibt ihnen ein einziges Gebot. Er gibt ihnen nicht das deutsche Steuerrecht mit 80.000 Paragraphen. Er gibt ihnen ein Gebot. Ein Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Und Adam und Eva übertreten dieses Gebot. Und das ist nicht das Schlimmste. Sie haben dem Lügner mehr geglaubt als dem Wahrhaftigen. Und das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sie den, der sie so geliebt hat, der ihnen so viel Gutes gegeben hat, der all das erdenklich Gute für sie gemacht hat, dass sie ihn durch das, was der Teufel ihnen eingeflößt hat, angesehen haben als jemand, der sie nicht liebt, der ihnen Böses will. Noch mehr, sie haben ihn verachtet. Sie wollten sein wie er, sie wollten besser sein wie er. Und sie haben aus diesem Glauben an diese Lüge gehandelt und haben Not über sich und uns alle gebracht. Und wenn wir uns heute anschauen, wie hat Gott die Menschen so lieb? Ich glaube, wir sind eine Generation, die Schönheit dessen, was Gott geschaffen hat, erleben und erfahren kann, wie kaum eine andere Generation vor uns. Wir haben Bilder und Videos, wir dürfen reisen. So, ich mache mal hier eine ganz kurze Slideshow. Wir können uns die Fjords von Norwegen anschauen. Wir können uns die Dünen von der Sahara anschauen. Wir können uns das Polarlicht anschauen. Ich glaube, hier gibt es einige, die das wahrscheinlich mit eigenen Augen gesehen haben. Wir können die herrlichsten Morgen Sonnenaufgänge und diese Verfärbung des Himmels. Ich frage mich bis heute, warum Gott das gemacht hat. Der hätte das auch so machen können, dass einfach die Sonne aufgeht und das Blau wird von Schwarz. Aber das geht über alle Rotfarben. Das hat er alles gemacht, damit wir es sehen können. Wir haben heute Kameras, wo wir in super Zeitlupe sehen können, wie sich Tröpfchen bilden. Oder im super Zeitraffer sehen können, wie sich Wolken bilden. All das hat Gott gemacht und wir sind die Generation, die all dieses Herrliche sehen können. Und was machen wir? Wir sagen, das ist alles von allein entstanden. Wir brauchen Gott nicht, um all das Schöne zu erklären. Wir brauchen niemanden, um ihm Dank dafür zu geben. Wir sind die Herren der Welt. Und dieses alles, wer ist Gott? Was hat er mir zu sagen? Ich lebe, wie ich will. Und das, was wir tun, ist das, was Adam und Eva getan haben. Wir als Menschheit, wir verachten Gott. Wir erklären die Welt ohne ihn. Und der, der uns all das Gute gegeben hat, der all diese Herrlichkeit geschaffen hat, damit wir sie sehen können. Noch mehr, ich möchte direkter zu uns werden. Weißt, wir, die wir hier sitzen, was können wir dafür, dass wir auf der nördlichen Halbkugel geboren sind? Was können wir dafür, dass wir jeden Tag nicht 10 Stunden arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können und eine Bildung bekommen können, wie kaum andere Leute auf diesem Planeten? Und wann hast du das letzte Mal Gott dafür gedankt? Nimmst du das so hin und sagst, dass ich bin das? Ich bin so gut, weil ich so gut lerne? Und was wir tun, wir verachten Gott. Und Verachtung ist schlimmer als Hass. Wenn mich jemand hasst, dann schlägt er mich ins Gesicht. Wenn mich jemand verachtet, dann spuckt er mir ins Gesicht. Und das, was die Menschheit macht, ist nichts anderes. Sie spucken Gott ins Gesicht und sagen, wir brauchen dich nicht. Wir können die Welt ohne dich erklären. Und das ist unsere größte Sünde. Römer 1, Vers 18 bis 21. Wir haben das gestern, Edi hat das gestern schon gelesen. Edi hat den Schluss gelesen. Römer 1, 18 bis 21. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben, die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und dann von 28 bis 32. Und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennten, hat sie Gott auch dahingegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, Schädliche, den Eltern ungehorsam, Unvernünftige, Treulose, Lieblose, Unversöhnliche, Unbarmherzige. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Und ich möchte unser Augenmerk auf den 28. Vers legen. Schaut, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennten, dass sie Gott auch hat sie Gott dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Die Aussage hier ist, die größte Sünde der Menschheit ist, dass sie Gott nicht als Gott anerkennen. Dass sie ihn nicht erkennen wollen. Und dann hat Gott sie dahin gegeben. Das ist die Strafe, dass die Menschen heute in Ungerechtigkeit, in Hurerei, in Schalkheit, in Geiz, in Bosheit, in Neid leben. Und ich möchte wieder persönlich werden. Schau mal in dein Leben. Findest du dort solche Dinge? Bosheit, Neid, Hader, List, Verleumder, Gottesverächter, Stolz, das ist ja hoffärtig, prahlerisch, das ist ruhmredig. Den Eltern ungehorsam klammere ich mal aus. Oder soll ich das nicht ausklammern? Unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich. Das ist alles Folge von dem, dass du Gott nicht als Gott anerkennst. Dass du nicht suchst, ihn zu sehen, wie er ist. Dass er der Herrscher des Universums ist. Und dass du ihm gehörst mit allem, was du hast und bist. Und das, was wir in 1. Mose 3 lesen, ist das exakte Spiegelbild von uns Menschen. Und das hat Relevanz für das, was wir sind und wie wir leben. Wir kommen zu dem zweiten Punkt, der Lohn der Sünde. Erste Mose 3, Verse 7 und 8. 1. Mose 3, Verse 7 und 8. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesichte Gottes, des Herrn, unter die Bäume des Gartens. Die erste Folge der Sünde war, dass sie gewahr waren, dass sie nackt wurden. Was bedeutet das? Sie haben gemerkt, etwas ist anders. Sie haben gemerkt, etwas fehlt uns. Sie haben gemerkt, es gibt etwas, was wir nicht haben. Und deshalb haben sie sich dann aus Feigenblättern Schürze geflochten. Und das ist etwas, was wir in allen Menschen haben, dieses Gefühl, etwas fehlt mir. Dieses Gefühl, ich brauche noch etwas zu meinem Glück. Das, wo Menschen immer wieder nachjagen, und wenn er das hat, ist er ein paar Momente glücklich und dann kommt dieses Gefühl wieder. Das, was jeder Mensch kennt. Ich nenne das das Streben nach Glück. Die Menschen suchen Glück und die Menschen suchen Glück überall da, wo es nicht zu finden ist. Es sind Feigenblätter. Das ist egal, ob das Karriere, ob das Adrenalin, ob das Macht, ob das Drogen sind. Das sind alles Feigenblätter. Das ist ein kurzer Gefühl des Glücks und dann ist diese Leere, dieses Sehnen, dass etwas fehlt. Und mit diesen Feigenblättern können wir unsere Nacktheit nicht bedecken. Die zweite Folge ist der geistliche Tod. Sonderbarerweise ist ja Adam und Eva, nachdem sie diese Frucht gegessen haben, nicht tot umgefallen, obwohl Gott das doch sicher gesagt hat. Ihr werdet sterben. Sterben. Aber der achte Vers ist für mich der Beweis dafür, dass Adam gestorben ist. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesichte Gottes, des Herrn, unter die Bäume im Garten. Schau, Adam hat doch schon eine Zeit lang mit Gott im Paradies gelebt. Er hat Gott gekannt. Er muss doch gewusst haben, dass Gott allmächtig ist. Er hat doch die Eva aus seiner Rippe gemacht. Er muss gewusst haben, dass Gott allwissend ist. Und dann versteckt er sich unter den Bäumen. Und was ist da passiert? Was hat er sich gedacht? Wenn Gott morgen kommt, verstecke ich mich wieder? Wie lange? Da ist der Tod passiert. Der Tod in der Sicht, dass er von Gott getrennt ist und dass er alles, was er von Gott gewusst und verstanden hat, plötzlich nicht mehr verstanden hat. Und wieder, das ist die Situation des Menschen von heute. Er ist tot. Er ist von Gott getrennt und er missversteht alles, was Gott ihm sagt. Der Mensch von heute läuft weg. Er versteckt sich unter die Bäume. Wenn Gott ihn ruft, dann läuft er weg. Und Gott kam in den Garten und hat Adam gesucht und hat gerufen, Adam, wo bist du? Vers 9, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Der Mensch ist tot. Und dann die Verse 16 bis 19, 1. Mose 3, 16 bis 19, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein und er soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er, weil du hast gehorcht der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, davon ich dir gesagt habe und gesprochen, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei dein Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Und dann die Verse 23 und 24. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist, und trieb Adam aus. und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Wir haben wenig Zeit, ich möchte nicht darauf auf all diese Dinge eingehen, aber zusammenfassend, das Leben auf dieser Erde für Adam und Eva war kein Paradies mehr. Es war Leid und Schmerzen, es waren Dornen und Disteln und vor dem Eingang zum Paradies stand der Engel mit dem flammenden Schwert. Und wieder der Blick nach heute, an diesem Punkt steht die Menschheit immer noch. Und die Skyline von Manhattan kann nicht darüber hinwegtäuschen, weil wenn man in die Bronx hineingeht, dann sieht man, dass die Welt in Trümmern liegt. Es ist Leiden und Not. Es ist Krieg und Hunger. Und das ist auf diesem globalen Maßstab, das ist in den Familien. Die Eltern kümmern sich um ihre Karriere und kümmern sich nicht um ihre Kinder. Die Kinder kümmern sich nicht um ihre Eltern und die Eltern sterben einsam und verlassen, obwohl es den Kindern gut geht. Hass und Neid ist in den Familien. Die Geschwister sprechen nicht miteinander. Leid und Not, Dornen und Disteln. Und vor dem Eingang zum Paradies steht der Engel mit dem flammenden Schwert. Das ist der Zustand, in dem wir leben. Aber es ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Adam und Eva waren nicht mehr frei. Sie standen unter der Herrschaft Satans. Und der Teufel hat seit den Tagen die Herrschaft über die Welt übernommen. So, und vielleicht denkt ihr, dass ich jetzt komplett abdecke, aber das ist das Bild, das die Bibel uns zeigt. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 26, Vers 17. Vers 17 und 18. Und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. So, Paulus ist gesandt worden zu den Heiden, damit sie von der Finsternis zum Licht kommen und von der Gewalt Satans zu Gott kommen. Kolosser 1, Vers 13. Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir waren unter der Obrigkeit der Finsternis. Und das ist heute immer noch so. Epheser 2, Vers 2. Er spricht hier von den Sünden, in welchen ihr früher gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. So, das ist das Bild, das die Bibel uns zeichnet, dass diese Welt unter der Macht des Satans steht. Dass es ein Reich gibt, ein Reich der Finsternis, und in diesem Reich sind die Menschen gefangen. Und aus diesem Reich kommen sie nicht raus. Du kannst bis zu einem gewissen Grad in diesem Reich glücklich werden. Aber wenn du versuchst, da rauszukommen, wirst du merken, wie du erbarmungslos und brutal zurückgeschlagen wirst. Das sieht hoffnungslos aus, nicht wahr? Weil das ist nicht einfach eine Theorie. Obwohl die wissenschaftliche Welt dieses komplett ausblendet, ist es Realität. Und wenn wir sagen, das gibt's nicht, machen wir das damit nicht vorhanden. Das ist die Erklärung dafür, dass Not und Leid in dieser Welt ist. Weil dort andere Mächte hinter all dem stehen, was hier passiert. Und die Menschheit scheint nichts zu lernen. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns und in dieser Zeit aktuell gibt es wieder Leute, die mit Feuer spielen. Als ob wir das alles nicht gehabt haben. Als ob wir nicht wissen, was es ist, wenn Millionen von Menschen sterben. Aber zum Glück ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Weder die Menschheitsgeschichte noch die Geschichte hier in 1. Mose. Denn mitten in das Elend, mitten in die Hoffnungslosigkeit, in der Adam und Eva gestanden haben, kommt eine Ankündigung. Eine Ankündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Das ist einer der Schlüsselverse für die ganze Bibel. Und deshalb werden wir jetzt in diesen Vers noch etwas tiefer eintauchen und schauen, was Gott dort für uns zu sagen hat. Weil wenn wir die Bibel lesen mit diesem Vers im Hintergrund, dann wird uns klar, dass das Alte Testament nicht eine Geschichte über eine Völkerwanderung ist, dass es nicht die Geschichte von irgendwelchen Königen und Kriegen ist, sondern dass es eine Geschichte, Menschheitsgeschichte, die Geschichte von dem, was auf der Erde nach diesem Tag passiert und was Gott hier in diesem Vers uns sagt. Und er sagt als erstes, ich will Feindschaft setzen. Feindschaft zwischen dir und der Schlange, zwischen deinem Samen und dem Samen der Schlange. Und das heißt, Licht und Finsternis haben keine friedliche Koexistenz, sondern wir haben seit diesen Tagen Krieg. Krieg zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Und dieser Krieg beginnt im 4. Kapitel, 1. Buch Mose. Ich möchte das nicht lesen. Abel ist der Same der Frau, Kain ist der Same der Schlange. Und zwar nicht im wörtlichen Sinne, aber in diesem übertragenen Sinne. Der eine hasst den anderen und der andere hasst den ersten nicht. Und Kain tötet Abel. Und dieser Krieg geht durch. Noah. Die Menschen stehen auf, 100 Jahre nachdem Noah ihn gepredigt, und sagen, Noah, du predigst uns schon seit 100 Jahren, dass die Flut kommt. Wo ist die Flut? Noah, wo? Das ist Krieg. Das Volk Israel, das erwählte Volk, als das Bild des Samens der Frau, hat Krieg mit all den Nationen umher, hat einen Krieg nach innen, weil innen drin sind Menschen, die Same der Schlange sind. Und dieser Krieg zieht sich durch. Und manchmal sieht das so aus, als ob der Same der Frau komplett ausgerottet wird. Elia betet, ich bin allein übrig geblieben. Er weiß nicht, dass dort noch 7000 sind, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und dann wird der Messias geboren. Ein Mensch, der ohne einen Mann, nur von einer Frau geboren wird, das ist der Same der Frau. Und da ist wieder Krieg. Der Same der Schlange, der Herodes, lässt alle Kinder in der Gegend umbringen, um ihn auszurotten. Da ist Krieg, weil er verachtet, weil er wörtlich, echt angespuckt wird, geschlagen wird, ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt wird. Da ist Feindschaft. Und diese Feindschaft zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. In all diesen Dingen stellen wir fest, es ist Feindschaft zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Und dann finden wir in 1. Mose 3 diese bestimmte Aussage. Der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihn in die Ferse beißen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das, dass die Übermacht des Satans, die Herrschaft des Reiches der Finsternis gebrochen wird. Das, was vorausgesagt wird, das wird irgendwann mal sein. Und das sagt Gott zu Adam und Eva. Und auch dieser Gedanke zieht sich durch die Bibel durch. Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. David betet und spricht davon. Hiob spricht davon, dass der Retter kommen wird, zu dem ich hinaufschauen werde. Die Propheten, einer nach dem anderen, stehen auf und sagen, wartet noch ein bisschen, wartet noch ein bisschen. Es kommt der Retter, wo wir erlöst werden von der Macht dieser Finsternis, die über uns herrscht. Und dann kommen da 400 Jahre Stille. 400 Jahre redet Gott nicht auf dieser Erde. Zumindest wissen wir nichts davon. Schweigt Gott. Und dann, wo es so hoffnungslos ist, wo es nahe dran ist, zu verzweifeln, kommt der Same der Frau auf die Erde. Und er wird verhöhnt und verleumdet. Er wird mit Steinen beworfen. Er wird ans Kreuz genagelt. Die Schlange sticht ihm in die Ferse. Aber er zertritt den Kopf der Schlange. Und ich habe da ein Bild in meinem Kopf, wie das geschehen ist. Und ich möchte das gern mit euch teilen. Mir ist aufgefallen, das ist in den Evangelien in so einem Nebensatz geschrieben, da der Satan in den Judas gefahren ist und dann geht der Satz weiter. Und plötzlich ist mir das bewusst geworden, warte mal, Judas war besessen nicht von irgendeinem Dämon, sondern von Satan ganz persönlich. So, Satan hat die ganze Geschichte mit der Kreuzigung nicht dem Zufall überlassen. Er hat da die Haupthandlung übernommen. Er war, der das alles haben wollte. Und als dort Christus am Kreuz hing, als er gestorben ist, wenn all die Dämonen wenigstens so schlimm sind wie die bösen Menschen, diese bösen Geister, dann haben sie gefeiert. Dann haben sie ein Saufgelage veranstaltet, eine Party, wie die Hölle sie noch nie gesehen hat. Ich weiß nicht, was sie dort nehmen, um sich zu berauschen, aber es muss in Strömen geflossen sein. Und sie haben eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gefeiert. Und dann kam der Sonntagmorgen und dann wachen die dort alle langsam von ihrem Kater auf. Und dann sieht der Satan so einen kleinen Dämon, der steht und sagt, wir haben ein Problem. Und er sagt, was ist denn für ein Problem? Und er sagt, Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Da geht eine Schockwelle durch die Hölle. All die Dämonen sind stocknüchtern. Der Satan sagt, sag das nochmal. Jesus Christus ist auferstanden. Die Hölle gefriert für einige Sekunden. Und dann explodiert der Satan. Dann brüllt er, dann tobt er. Aber dann hat er verstanden, dass er verloren hat. Dass er auferstanden ist. Und dass ihm der Kopf zertreten war. Und er war, für mich ist das so, Gott hat ihn an der Nase rumgeführt. Er hat geglaubt, er hat die Hauptfunktion gehabt, dass er dahin gebracht hat. Er hat gesiegt. Und dabei hat er den Kopf unter die Ferse gelegt, damit der Same der Frau ihn zertreten hat. Und das ist die frohe Botschaft des Sieges. Die Wand des Todes ist durchbrochen. Diese Wand, die um das Reich des Finsternis steht, durch das kein Mensch rauskommen konnte, die hat ein Loch. Ein Loch, durch das wir Menschen entfliehen können. Und er, Jesus Christus, der verheißene Same der Frau hier aus 1. Mose 3, er hat das vollbracht. Und wenn du im Reich der Finsternis bist und ausbrechen willst, dann gibt es für dich einen Weg. Dann pass gut auf. Ich möchte mit euch nochmal einen Schritt zurückgehen. Noch einmal von vorne anfangen. Wir haben gesehen, Gott ist gut. Und wir haben gesehen, der Mensch ist böse. Und ich hatte diese rhetorische Frage gestellt, was macht ein guter Gott mit einem bösen Menschen? Und das macht er mit ihm. Wir haben keine Zeit, 1. Mose 6 zu lesen, die Geschichte der Sintflut. Da, wo Gott sagt, dass die Erde verderbt war vor seinen Augen und seine Augen sahen auf die Erde und Gott kann nicht wegschauen, er schaut immer noch auf die Erde und sieht, was die Menschen heute alles auf der Erde tun. Er sieht, was wir alles tun. Und er hält sich zurück, aber dann und wann gibt er ein Gericht. Und auch das zieht sich durch die Bibel durch. Es ist die Sintflut, es ist die Zerstörung Jerusalems, sind die Weltkriege, wo Menschen zu Millionen ausgerottet werden. Gott gibt ein Gericht und diese Gerichte sind alle ein Schattenbild. Aber das sind alles Schattenbilder auf das eine große Gericht, das kommen wird. Das Gericht, wo alle Menschen versammelt werden und wo jedem das rechte Urteil gesprochen wird. Und bei diesem Gericht wird Satan der Erste stehen und wird die Leute anklagen und wird sagen, wie kannst du den in den Himmel lassen, der seinen Eltern ungehorsam war? Wie kannst du die in den Himmel lassen, die gelogen hat? Wie kannst du David in den Himmel lassen, der Ehebruch begangen hat? Wie kannst du Abraham in den Himmel lassen, der gelogen hat? Da kannst du mich auch in den Himmel lassen. Wenn du bei denen deine bauenden Augen zudrückst, dann drück doch bei mir auch die Augen. Warum ich nicht? Aber Gott hat einen Weg gefunden. Gott hat seinen eigenen Sohn für unsere Sünden, für meine Sünden, für deine Sünden sterben lassen. Und an dem Tage, bei dem Gericht, wenn Satan das vorbringen wird, wird Gott auf seinen Sohn zeigen und sagen, weil er gestorben ist, darf der und die und David und Robert Witt in den Himmel. Er hat das Werk vollbracht. Und was ich hier noch sagen möchte, ist, es war nicht das Werk der Menschen, nicht die Römer haben Christus getötet. Es war nicht das Werk des Satans, obwohl er eingebildet sich hat, dass er das getan hat. Das möchte ich ganz gern mit euch noch lesen, obwohl die Zeit fast abgelaufen ist. Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 10. Hier steht es ganz deutlich. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Der Herr wollte ihn zerschlagen. Und im fünften Vers heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es war Gott selbst, der dort seinen Sohn getötet hat, der ihn als Schuldopfer für unsere Sünden gebracht hat. Und das ist etwas, was Gott sich von Anfang an vorgenommen hat. Das ist etwas, was er gewusst hat, als er in 1. Mose 3 zu Adam und Eva gesagt hat und diese Verheißung gegeben hat, dass der Same der Frau kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Vielleicht noch ein Bild. Wir kennen alle die Geschichte von Abraham, den Gehorsam von Abraham. Wir haben gestern gehört von diesem soforten Gehorsam von Josef, wie er, als Gott zu ihm gesprochen hat, nachts aufgestanden ist und gegangen ist. Wir haben das Gleiche bei Abraham. Gott spricht zu ihm, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, Isaak, und opfere mir auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Und Abraham steht morgens früh auf, wahrscheinlich noch vor Sonnenaufgang, sagt Sarah nichts, nimmt Isaak, nimmt seine Knechte und sie gehen los. Und dann sind sie dort oben auf dem Berg. Ich kürze das ab. Und er legt Isaak auf den Scheiterhaufen. Er nimmt das Messer, um das Messer in das Herz von Isaak zu stoßen, damit er möglichst schnell stirbt. Und dann hält Gott seine Hand dazwischen. Und es ist an sich ein schönes Happy End, würden wir sagen. Ein schönes Ende. So, sie gehen beide wieder vom Berg runter. Aber Jahrhunderte später nimmt Gott seinen einzigen Sohn, den er liebt hat, auf einem Hügel. Und er lässt ihn dort sterben. Er geht nicht mit ihm zurück vom Hügel. Er tötet ihn dort, an deiner und meiner Stadt. Er tötet ihn, weil er ihn ansieht als denjenigen, der gesündigt hat, obwohl er ohne Sünde war, damit wir, die wir gesündigt haben, bei ihm angesehen werden, als hätten wir nicht gesündigt. Und genau auf dieser Grundlage wird er dort bei dem großen Gericht auf seinen Sohn zeigen. Und genau auf dieser Grundlage wird er sagen, ich vergebe. Und das ist das Loch in der Mauer. Das ist der Durchbruch ins Reich der Finsternis und der Weg, wie wir, die wir dort sind oder waren, frei werden können. Und wenn wir unsere Hoffnungslosigkeit, wenn wir unsere Verlorenheit, wenn wir unsere Verdammnis erkennen, wenn wir Gott um Vergebung bitten, auf Grundlage dieses Opfers, das Christus dort für uns gebracht hat, dann kann Gott uns vergeben. Und jetzt möchte ich wieder zu uns kommen. Ich möchte euch bitten, schaut einfach in euer Leben. Wie sieht es da drinnen aus? Siehst du das Gute, das Gott für dich getan hat und jeden Tag tut? Bist du ihm als dem Herrscher des Universums dankbar? Was ist deine Antwort auf all das Gute, was er dir gibt? Fällst du vor ihm nieder, betest du ihn an oder verachtest du ihn? Missachtest du ihn? Gehst du ihm aus dem Weg? Zweifelst du gar an seiner Existenz? Oder wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, zweifelst du an seiner Güte? Zweifelst du an seiner Macht? Siehst du die Sünde, die in deinem Leben ist, die dich gegen ihn stellt? Spürst du diese Leere, diese Nacktheit in dir? Kannst du die Feigenblätter aufzählen, die schon versucht hast, um dich zu binden? Merkst du den Fluch über deinem Leben? Wenn du das merkst, dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Gott sucht dich. Wie damals Gott durch den Garten gegangen ist. Gott geht jeden Tag über diese Erde und er ruft die Menschen. Er ruft dich. Wo bist du? Versuchst du dich zu verstecken? Unter Bäumen, so wie Adam. Läufst du vor ihm weg? Er sucht dich. Und sagt, wo bist du? Nicht um das Gericht über dich zu sprechen, sondern weil er Gnade für dich hat. Er sucht dich und bietet dir an und sagt, versteck dich nicht. Er sagt, komm raus, komm. Komm zu mir, kehr um, weil das ist Buße. Im eigentlichen Sinne, dass der Mensch umkehrt von seinem bösen Wege, dass der Mensch das Böse, was er geliebt hat, hasst und zu Gott kommt. Komm zu ihm, weil er und nur er dir vergeben kann, weil er und nur er diese Leere in dir ausfüllen kann, weil er und nur er dir ein neues Leben geben kann. Ein Leben, von dem du bisher keine Ahnung hast. Er will es alles anders, alles neu machen. Komm und werde frei. Und das ist die Botschaft. Die herrlichste aller Botschaften. Das ist das Evangelium, das wir Menschen haben. Diesen herrlichen Namen, Jesus Christus. Und wenn wir über das Evangelium sprechen, dann möchte ich noch mal was sagen. Ich denke, wir werden in diesen Tagen auch noch einiges über das falsche Evangelium hören. Aber das Evangelium beginnt nicht damit, dass Gott dich liebt, Das Evangelium beginnt damit, dass Gott gut ist. Und dass wir böse sind. Weil erst dann verstehen wir, was das bedeutet. Es gibt einen Prediger, der holt einen Schlüsselbund raus und klingelt das vor dem Mikrofon. Und er sagt, warum seid ihr alle nicht glücklich? Weil ihr alle nicht gefangen seid. Wenn ihr seit 10 Jahren im Kerker gewesen wäret, würdet ihr Freudentränen bekommen, wenn jemand mit dem Schlüssel, wenn ihr das Klingeln eines Schlüssels hören würdet. Und wir müssen verstehen, dass wir im Kerker sind. Wir müssen verstehen, dass wir verloren sind. Wir müssen verstehen, dass Christus nicht das i-Tüpfelchen auf unserem Leben ist, sondern dass ohne ihn unser Leben nichts ist. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und wenn du das siehst, wenn du weißt, dass dein Leben ohne Sinn ist, dann komm und Gott wird dir helfen. Amen.